In diesem Podcast geht es um sexuellen Missbrauch. Wenn euch das Thema belastet, hört den Podcast lieber nicht an oder nicht alleine. Hilfsangebote und Anlaufstellen findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.
In den vergangenen Jahren sind immer wieder Fälle von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche ans Licht gekommen. Fälle, die nicht nur einzelne Täter betreffen, sondern ganz besonders auch Fragen nach Verantwortung, Aufarbeitung und möglichen Vertuschungen aufwerfen. Korrektiv recherchiert seit 2018 zu diesem Thema und hat jetzt unter anderem eine Dokumentation veröffentlicht, die in ausgewählten Kinos laufen wird. Sie erzählt die Geschichte eines organisierten Verbrechens im Vatikan. Ich bin Finja, Jugendreporterin bei Salon 5 und habe heute die Möglichkeit, mit Anna Kassin und Markus Benzmann zu sprechen. Die beiden waren ganz zentral an der Korrektivrecherche beteiligt. Stellt euch doch gerne zu Beginn einmal persönlich vor und berichtet kurz, welche Aufgaben ihr bei der Recherche hattet.
Ja, ich bin Anna Kassin, ich bin Reporterin bei Korrektiv jetzt seit 2 Jahren, also seit Beginn auch dieser aktuellen Recherche. Das heißt, ich habe zusammen mit dem Markus Benzmann die Recherche gemacht. Das heißt, wir haben uns auf die Suche nach Dokumenten begeben. Aber Korrektiv recherchiert ja eigentlich schon viel länger zu diesem Thema. Unter anderem der Markus, der jetzt gleich dazu noch was sagen kann.
Ja, also die Recherche sagt, es fing 2018 an und ganz spannend aus einer anderen Recherche rauskommt. Aus Bottrop, da gab es diesen Apotheker, der die Krebsmedikamente gestreckt hatte. Und da haben wir damals von Korrektiv gefragt, wie konnte das sein, dass einer so jahrelang das machen konnte und dass das einer merkte. Und wir sind dann mit der ganzen Redaktion in die Stadt gezogen, in ein leeres Ladenlokal und haben dort eine fliegende Redaktion aufgebaut. Und da kamen ganz viele Patienten, die eben erzählten, dass sie von diesem Apotheker betroffen sind. Und auf einmal stand auch Markus Elsner im Laden und sagte, hier ist ein anderes Verbrechen aus dem Vertrauen heraus passiert. Also dem Apotheker vertraut man und wenn der sozusagen die Medikamente streckt, ist das eine besondere Überschreitung des Vertrauens. Und er sagt, hier ist noch was anderes passiert, nämlich in der Kirche, die direkt gegenüber der Apotheke steht, wäre er als Junge von einem Priester missbraucht worden. Und da haben wir erstmal gefragt, wie heißt der Priester? Und dann kamen wir auf den Namen Peter H. Und eine schnelle Google-Suche sagte, dass der schon mal 2010 in einem Riesenskandal Thema war. Und zwar ist er nach Missbrauchsvorwürfen 1980 ist er nach München versetzt worden. Und da war der damalige Papst Erzbischof und der hat die Versetzung genehmigt. Riesenskandal, was wusste Benedikt damals von einem Missbrauchspriester? Warum wurde er weiter versetzt? Welche Verantwortung trägt er? Und dann haben wir gesagt, oh, das ist ja schon eine Geschichte, ist ja schon durch. Wir machen eine Lokalgeschichte dazu. Aber dann kamen wir auf einmal auf Dokumente, die eine neue Nähe zeigten. Weil Ratzinger, nachdem er Erzbischof war, ist er in den Vatikan gegangen und hat dann diese Glaubenskonkretation, das ist die Nachfolgerin der Inquisition, geleitet, das zweitwichtigste Amt im Vatikan, wovor er dann Papst wurde. Und diese neue Nähe zeigte sich, weil nämlich dieser Priester behauptete, er habe den Ratzinger in einer oberbayerischen Gemeinde getroffen. Und das war der Beginn dieser Recherche und der Suche. Und dann haben wir irgendwann einen Brief gefunden, den die Bischöfe versteckt haben, obwohl sie gesagt haben, wir klären auf, die Verantwortung Ratzingers nicht als Erzbischof, die war ja schon durch die New York Times bekannt, sondern als Präfekt der Glaubenskongregation für diesen Priester zeigte. Nämlich, der hat ein Dekret unterschrieben, das dem Priester dann ermöglichte, nach einer Verurteilung wieder in eine Gemeinde eingesetzt zu werden. Und da war auf einmal die Verantwortung nicht mehr von den Bischöfen, sondern auf dem Vatikan gelenkt. Und dann haben wir gesagt, wenn es einen Brief gibt, gibt es mehrere. Und das war eben der Grund, dann ist eben Anna Kassin mit ins Boot gekommen und hat uns die Reise um die Welt geführt, weil wir wussten, wo liegen noch Briefe aus dem Vatikan zu Missbrauchsfällen? Seit wann wussten die Bescheid? Wie haben sie reagiert? Und das führte dann zu dieser weltweiten Suche, die uns über Kolumbien, USA, dann wieder nach Rom brachten, wo dann die Verantwortung lag.
Ja, ich frage mich natürlich, wie kommt man überhaupt an solche Informationen wie Teile des Vatikanischen Archivs, die ja bewusst verheimlicht bzw. vertuscht werden?
Ja, also das ist, war auch am Anfang tatsächlich gar nicht so einfach. Also wir haben uns am Anfang auch so ein bisschen wie vor so einer Mauer gefühlt tatsächlich. Also diese viel zitierte Mauer des Schweigens ist was, was wir dann irgendwie auch selbst immer wieder so gesagt haben und irgendwie gefunden haben. Und der erste Ansatz tatsächlich war dann zu schauen, also was wir sozusagen Neues gefunden haben oder was diese Dokumente erstmal ja neu beweisen, ist, dass also die Verantwortung von Missbrauchstätern liegt eben in der Zentrale im Vatikan. Und vorher hat man eigentlich immer vor allem eben auf die regionale Ebene geschaut, also wie die Bischöfe sich verhalten haben, wie die mit Tätern umgegangen sind. Und im Prinzip haben wir dann auch diesen Ansatz gewählt und sind quasi über die Region sozusagen dann ins Zentrum vorgegangen. Das heißt, wir haben einmal geschaut, gibt es zum Beispiel Studien, Untersuchungsberichte in bestimmten Ländern oder in bestimmten Bistümern, die versuchen, das schon aufzuarbeiten und wo es Hinweise gibt, dass es Schreiben gibt, die die Bischöfe an den Vatikan gesendet haben. Auch vor allem in diesem Zeitraum, den wir gesucht haben. Und so haben wir dann zum Beispiel auch einen Hinweis dann in Portugal gefunden. Das ist ja einer der Briefe, die auf jeden Fall noch nie veröffentlicht worden sind, die wir ganz exklusiv haben. Und das haben wir quasi in so einem Untersuchungsbericht schon gesehen und haben uns dann quasi vor Ort nochmal vorgetastet. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Also in den USA zum Beispiel ist es ein bisschen leichter als hier in Europa teilweise an Akten zu kommen, also aus dieser regionalen Ebene zumindest, weil da der Datenschutz ein bisschen andere Rolle spielt und da dann zum Beispiel auch über Gerichtsverfahren Akten dann einfach veröffentlicht werden. Und in diesen Akten von diesen Prozessen sind dann eben teilweise auch Dokumente als Beweismaterial dann enthalten. Und so tastet man sich dann im Prinzip über verschiedene Stationen oder verschiedene Richtungen sozusagen einmal vor. Also dem, was schon da ist und dem, was sozusagen nur Hinweise sind, und tastet sich dann eben immer weiter an dieses Zentrum vor. Und besonders wichtig ist einfach dann, mit Leuten zu sprechen. Leute, die schon mal recherchiert haben, Leute, die sich vor Ort auskennen, Leute, die zum Beispiel aber auch aus der wissenschaftlichen Ebene kommen und einfach zum Beispiel schon in Archiven forschen durften und dann also erzählen können, wie sieht es dort aus, wie funktioniert das dort. Also am Ende ist dann immer noch so die klassische Recherche, einfach mit Menschen zu reden, unfassbar wichtig.
Man muss hier vielleicht sagen, das Archiv, in das wir ja reingucken wollten, war ja zu. Also die vatikanischen Archive sind für Historiker geöffnet bis die 50er Jahre. Und die Archive, die sozusagen das Verhalten der Priester angeht, die sind geschlossen. Aber selbst ein geschlossenes Archiv muss ja sozusagen mit den Bischöfen kommunizieren. Und dann, wie Anna sagte, das sind dann die Spuren in das geschlossene Archiv zurück. Und insofern sind wir sozusagen nach außen gegangen, um wieder zurückzugehen. Und das Spannende ist ja, dass diesen Brief, von dem ich eben erzählt hatte, der die Unterschrift vom Ratzinger trug, diesem Priester Peter H. betreffend, der in Bottrop sein Unwesen begann, das haben die Bischöfe versteckt. Die haben auf der einen Seite gesagt, wir sind für die Aufklärung, aber diesen Brief, obwohl der denen vorlag, nämlich in der Personalakte, den haben die nie veröffentlicht. Den haben wir dann gefunden und haben gesagt, aha, hier wird wohl ganz offenbar bewusst zwar die Verantwortung der Bischöfe zugegeben, aber das Zentrum soll geschützt werden. Das ist so, schützt den Pöhn. Ja? Wir werfen lieber alles schon ins Feuer, was wir haben, aber an den Papst, an den Vatikan gehen wir nicht dran. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn das in einem Fall ist, zeigen wir das auch, ob wir da noch weitere Hinweise finden. Und das ist uns halt gelungen.
Ich will auch noch eine Sache ergänzen, also was natürlich neben dem, was Markus auch gerade schon gesagt hat und dem einfach Sprechen mit Menschen noch dazukommt, ist, dass wir uns zum Beispiel auch nochmal sehr in die ganzen Regelungen und Gesetzessachen eingelesen haben. Und wir haben dann zum Beispiel eben festgestellt, weil Markus gerade gesagt hat, dass die Bischöfe ja im Prinzip diese Dokumente verheimlicht haben. Wir haben im Prinzip dann einmal gefunden, dass es in den Bistümern immer ein sogenanntes Geheimarchiv gibt. Also es gibt sozusagen eine Aufteilung, es gibt historische Texte und es gibt aber eben auch einen Teil, der eben auch nicht veröffentlicht werden darf in diesen Bistümern, schon in diesen Geheimarchiven, zu denen eigentlich nur der Bischof Zugang hat. Und im Prinzip haben wir uns da eigentlich schon gefragt, ob es das vielleicht im Vatikan auch in irgendeiner Form gibt. Uns wurde immer erstmal gesagt, nein. Aber am Ende hat sich doch herausgestellt, dass es eben auch da so einen Schrank im Prinzip gibt, in dem also diese Vergehen von Priestern drin sind und der eben auch niemandem zugänglich gemacht werden darf, der sozusagen nicht schon damit zu tun hat.
Und vor allen Dingen nicht nur seit heute oder seit den letzten 20 Jahren. Wir haben eben dann auch mit einem Historiker gearbeitet, David Jabis. Der konnte also historisch bis eben in die 50er Jahre in die Archive gucken. Und der hat dann in anderen Aktenzusammenhängen Schreiben gefunden, das schon in den 30er Jahren der Vatikan über die Missbrauchsfälle in Deutschland und Österreich Bescheid wusste. Und da stand damals die Kirche unter dem Druck der Nationalsozialisten. Und die haben diese Missbrauchsfälle propagandistisch ausgeschlachtet. Das heißt aber nicht, dass sie die erfunden haben. Die waren da. Und da kann man dann sehen, wie sie damals umgegangen ist. Und einer der interessantesten Schreiben ist dann die Order, als dann, bevor Hitler nach dem Anschluss dann nach in Wien den Anschluss feierte Österreichs und mit der Armee einmarschiert ist, kam dann die Order, bitte verbrennt alle Akten zum Missbrauch hier in Österreich ab und vernichtet die Protokollnummern. Und das ist natürlich ganz spannend, weil die römischen Archive der Vatikan ist die älteste Bürokratie der Welt, die eben die Fälle in Protokollnummern geordnet hat. Und da haben wir dann ein weiteres Geheimnis im Geheimnis gefunden.
Genau, also ich würde nur ergänzen sozusagen, genau, also die Protokollnummern sind sozusagen der Schlüssel. Also das war so einer der wichtigsten Momente, glaube ich, in der Recherche, als wir verstanden haben, wie welche Rolle diese Protokollnummern spielen und wie die halt aufgebaut sind. Also im Prinzip bekommt halt jedes Dokument erstmal eine Nummer zugeteilt und dann weiß man im Prinzip, wo diese Dokumente abgelegt werden vor Ort. Das ist sowohl in den Bistümern so, aber eben vor allem auch im Vatikan. Und wir haben auch dann verstanden, dass man mit diesen Protokollnummern eben auch Rückschlüsse ziehen kann. Also wenn man ein Dokument erhält aus einem bestimmten Jahr und sieht, dass der Vorgang aber vielleicht schon mehrere Jahre dauert, dann kann man anhand der Protokollnummer ablesen, wann der Fall tatsächlich vor Ort im Vatikan angefangen hat. Also ab wann sozusagen die Informationen da waren. Und das war besonders wichtig für uns, weil selbst wenn wir Dokumente aus einer Zeit gefunden haben, die eigentlich für uns quasi schon, also eigentlich in der jüngeren Vergangenheit liegen sozusagen, also gar nicht der Zeitraum, den wir untersucht haben, konnten wir dann trotzdem sehen, dass aber der Vorgang schon viel, viel früher angefangen hat und wie lange eigentlich sich auch Fälle ziehen. Besonders war dann eben der Fall, von dem Markus schon erzählt hat, in dem Fall Peter H., dass das Dokument, was wir da schon hatten, mit dem alles angefangen hat, gar keine Protokollnummer hat. Also es ist das einzige Dokument, von dem wir erstmal wissen, grundsätzlich, was, wenn es so aufgebaut ist wie alle anderen, eben diese Nummer nicht hat. Und wir haben das dann auch vielen Experten gezeigt, die sich damit auskennen und gefragt, ob sie eine Lösung dafür haben, eine Erklärung dafür haben. Und keiner von denen hat bisher so ein Dokument gesehen. Also selbst nachdem wir jetzt so lange recherchiert haben, bleibt das immer noch ein Rätsel.
Und vielleicht muss man sagen, also es hört sich ja so alles ein bisschen bürokratisch an, aber das war notwendig, um die Systematik des Sammelns und des Wissens und der Verantwortung zu sehen. Und dann ist es natürlich so, dass hinter jedem Protokollnummer und hinter jedem Fall natürlich ein Schicksal steht. Und dieses Schicksal ist auch bei uns zu hören. Ja, das ist in dem Film, das ist Andreas Bern. Der ist nämlich dann von diesem Priester Peter H. missbraucht worden, nachdem die Erlaubnis von Ratzinger aus Rom eingetroffen ist und die Unterschrift trägt. Also da konnte man eine direkte Verbindung sehen. Es war ein verurteilter Missbrauchstäter in Bayern, der wurde bestraft, mehrfacher Missbrauch, allerdings nur auf Bewährung. Und dann haben dann die Verantwortlichen gedacht, 1986, was machen wir denn? Und dann sagt, naja, der trinkt ja immer, wenn der Kinder missbraucht. Dann darf er halt nicht mehr trinken. Und in der katholischen Kirche wird ja in jeder Messe Wein zu Blut Christi verwandelt. Also man muss Wein trinken. Und dann sagt, so, jetzt müssen wir für den Priester die Ausnahme bekommen, dass er die Messe mit Traubensaft feiern kann. Und dann haben sie diese Anfrage nach Rom gestellt, aber im Bittgesuch, um das zu bekommen, stand alles drin. Der wurde verurteilt wegen Sexualstraftaten an Kindern. Der hatte einen Attest, dass ihm sowohl Alkoholsucht als auch Pädophilie zuschrieb. Und Ratzinger hat dann geantwortet, ohne auf diese Verbrechen einzugehen, sondern sich nur darum beschäftigt, welchen Traubensaft er nun bei der Messe nehmen dürfe, mit dem Hinweis, die Gemeinde solle keinen Anstoß nehmen. Und das war die Möglichkeit, dass dieser Priester nach Garching an die Alz kam, in so eine oberbayerische Gemeinde und dann eben weitere Jungen missbrauchte, unter anderem diesen Andreas Pär, der dann aus der Lebensbahn geworfen wurde und der in die Drogensucht abgedrängt wurde, der da dann jetzt dann auch Straftaten verübte und deswegen im Gefängnis sitzt, aber gleichzeitig gegen das Erzbistum und die Amtspapst klagte, weil er sagt, ihr seid ja verantwortlich dafür. Und das ist eigentlich auch ein, ich habe es einmal in der Recherche erlebt, innerhalb von 3 Tagen, wir haben ja dann unsere Fragen auch Papst Leo in die Hand gedrückt. Und am nächsten Tag war ich bei der Anwaltskanzlei, die damals diesen Traumsaftbrief nicht genau betitelt hatten. Und wenige Stunden saß ich bei Andreas Peer im Gefängnis und habe mit ihm geredet. Also hinter all diesen Protokollnummern steht ein zerstörtes Leben. Und das muss man halt wissen.
Also wenn ich da so höre, was alles so hinter verschlossenen Türen passiert, das ist wirklich unfassbar. Es ist, kommt natürlich dann auch die Frage auf, wie sowas, solche Akten einfach geheim gehalten werden können. Ich meine, da steckt ja nicht nur irgendwie eine Person hinter, sondern ein ganzes System. Wie kann das sein, dass das möglich ist?
Ja, das ist, ich glaube, das ist eine Frage, die wir uns sicherlich auch gestellt haben, irgendwie während dieser Recherche, weil dann erst so langsam eben auch dieses Ausmaß bewusst wird. Grundsätzlich sehen wir durch die Recherche, dass es ein System wirklich des Schweigens gibt. Also, dass dieses System, also der Vatikan, den gibt es seit, also, oder diese Kirche, diese katholische Kirche gibt es seit Jahrhunderten. Und seit 2000 Jahren. Und bisher hat sie, irgendwie ist sie sehr gut damit gefahren, irgendwie in dieser Verschlossenheit zu sein. Also in den Vatikan kommt man ja auch nicht einfach so rein. Man braucht eine Erlaubnis, man muss an der Schweizer Garde vorbei. Das ist ja schon der erste Schritt eigentlich. Und dann eben, während also sozusagen in diesem inneren Kreis ist, der hat eben nicht nach außen zu sprechen. Also das ist auch was wir immer wieder gesehen haben, was auch selbst Mitglieder der Kirche selbst gesagt haben. Also dass es wirklich eben ein System des Schweigens gibt, weil einfach der Schutz dieser Institution, der katholischen Kirche, wichtiger war, als tatsächlich Verbrechen aufzuklären. Und das sehen wir dann zum Beispiel auch im Kirchenrecht. Also ich habe ja gerade schon erzählt, dass wir uns auch eben in das Kirchenrecht so ein bisschen zumindest eingearbeitet haben. Und da haben wir eben auch gesehen, dass es zum Beispiel die Anweisung gab und auch die immer wieder erneuert, bestätigt oder sogar verschärft wurde, dass Bischöfe, wenn sie Kenntnis haben von solchen Fällen, es eben nicht nur zu melden haben, sondern eben auch geheim zu halten haben. Also das heißt eben, es zum Beispiel nicht an staatliche Behörden dann zu melden. Also es sollte sozusagen innerhalb dieses Systems der Kirche bleiben. Und nach einer Verschärfung dann, ich glaube, es war im Jahr 2001, wurde dieses Geheimnis sozusagen oder diese Geheimhaltung nochmal verschärft. Und das hat dann sogar Betroffene betroffen. Also wenn die in einem kirchenrechtlichen Prozess waren, durften selbst die dann nicht mehr mit Außenstehenden darüber sprechen. Und da hat man wirklich gesehen, dass eben alles darauf angelegt war, dass es eben nicht außerhalb der schon beteiligten oder wissenden Person eben nach außen geht. Und dazu kommt eben dann auch, wie Markus gerade schon erzählt hat, dass es offensichtlich beispielsweise in Österreich diese Anordnung gab, Akten gezielt zu vernichten, zumindest vor Ort dann. Und das hören wir auch immer wieder von Leuten, die sich auskennen. Die besten Akten sind halt die, die man gar nicht erst anlegt, wenn man zum Beispiel Dinge mündlich regelt oder die man eben schreddert oder in dem Fall irgendwo ins Archiv legt, wo es halt eben keiner mehr finden kann.
Also das ist nochmal ganz wichtig. Also wie eben richtig angemerkt, haben wir das ja schon seit 10 Jahren. Aber hauptsächlich, und das ist, glaube ich, der große Input oder wie man das so sagt, oder Konsequenz dieser Recherche, dass wir die Verantwortung für den Kleriker, den Missbrauch in der Kirche, vom Kopf auf die Füße gestellt wird. Also die Pyramide steht wieder, das Zentrum der Vatikan ist für den weltweiten Missbrauch, hat das Wissen gehabt und hat die Verantwortung. Und jetzt ist die Frage, wie man damit umgeht. Und das war ja das, was wir versucht haben. Sonst, wenn man recherchiert, sammelt man Akten und dann schickt man eine Woche vorher eine Konfrontation und fragt, wie die Leute darauf reagieren. Hier sind wir sehr früh eingestiegen. Also eigentlich schon seit einem halben Jahr versuchen wir, die Verantwortlichen im Vatikan, in der Glaubenskongregation und auch den Papst selber zu befragen mit unseren Ergebnissen und mit unseren Akten und sagen, hört mal, erklärt uns das.
Genau, also noch nicht mal anklagen, sondern erstmal kann uns vielleicht jemand noch mehr dazu erklären, wie das tatsächlich funktioniert, weil wir eben ja von außen drauf schauen und das von innen vielleicht eben also noch viel mehr Informationen gibt oder das nochmal einfach auch sich in, ja, also uns nochmal anders weiterbringt. Also wir wollten wirklich erstmal verstehen und deswegen haben wir schon nach einem halben Jahr, wie Markus sagt, schon angefragt und wir haben insgesamt 20 Anfragen an Verantwortliche dieser römischen Behörde oder vatikanischen Behörde gestellt und eben auch mehrere Anfragen dann an den Papst.
Und dann auch persönlich, als ich dann persönlich hingefahren habe, die Fragen in die Hand gedrückt. Und bisher haben wir keine Antwort bekommen, aber das ist letztendlich die Konsequenz, dass man halt dort Klarheit hineinbringt. Weil in diesem Film ist ein Experte, der sagt, also ein Journalist, der den großen Skandal, des Missbrauchsskandal in Boston aufgedeckt hatte 2002, der sagt irgendwie, Bischöfe lügen, Kardinäle lügen, Akten lügen nicht. Und Akten zeigen eben ganz viel. Und jetzt ist sozusagen liegt der Ball im Feld des Vatikans und sagt, wollt ihr tatsächlich mit diesem schrecklichen Verbrechen aufräumen, dann müsst ihr im Grunde genommen mit einer unabhängigen Kommission erforschen, was gewusst, wer Verantwortung trug und was daraus jetzt weiter folgen wird. Und das ist im Grunde genommen interessant bei diesem Film. Alle wichtigen Experten, die wir gefragt haben, kommen auch zu diesem Schluss. Wobei einer sagt, wenn die Kirche das macht, würde sie das vielleicht nicht überleben können.
Salon 5.
Ja, also ihr habt ja gerade schon erzählt, dass so dieser Brief der ausschlaggebende Punkt eigentlich so war oder der Ausgangspunkt. Was waren denn noch so entscheidende Momente bei der Recherche, vielleicht bestimmte Erfolgserlebnisse, wenn man das so sagen kann, oder irgendwie besonders riskante Schritte, die ihr eingehen musstet?
Ich kann ja mal einen Teil anfangen vielleicht und Markus kann da noch weitere ergänzen. Also ich glaube, das ist eben, ne, setzt sich aus verschiedenen Punkten zusammen und für uns, glaube ich, war so einer der durchschlagendsten Momente tatsächlich, wo wir neue Dokumente gesehen haben. Also auch in verschiedenen Schritten, einerseits Dokumente, die es schon in einer Datenbank gab, die aber auch komplett für uns dann neu waren und relativ zahlreich waren und wir auch erstmal erschrocken waren plötzlich, wie viele da zutage traten. Aber dann im zweiten Schritt eigentlich, als wir den Brief in Portugal gefunden haben, weil wir eigentlich ziemlich genau ein Jahr gebraucht haben, um diesen Brief dann zu bekommen. Und das war eben dann auch ein wirklich ganz neuer Brief, von dem vorher noch niemand wusste, auch in Portugal noch niemand berichtet hat und der auch nochmal einen neuen Aspekt irgendwie aufgezeigt hat, von dem wir einfach noch nichts wussten. Und ansonsten glaube ich, was auch immer wieder wichtig war, also den zweiten Schritt sozusagen hatten wir dann auch in Kolumbien tatsächlich, da haben wir auch neue Briefe gefunden oder erhalten, die vorher noch nicht öffentlich waren. Aber auch, also eigentlich finde ich, mir ging es so, ich hatte immer wieder solche Momente, in denen ich was Neues verstanden habe. Also selbst einerseits von den Briefen, neue Aspekte, die wir noch nicht kannten. Aber auch wenn man dann in der Recherche einfach sozusagen am Lesen von Unterlagen, von Untersuchungsberichten plötzlich neue Aspekte gefunden hat, die einem mehr Verständnis gebracht haben darüber, wie das System einfach funktioniert, wie dieses zum Beispiel dieses Rechtssystem funktioniert und dass dort eben zum Beispiel diese Geheimhaltung einfach schon immer angelegt war, also von Anfang an und wie das funktioniert hat, das war nochmal so ein Moment, wo man ganz viel plötzlich zusammengefügt hat und irgendwie zusammengepasst hat plötzlich. Und ich glaube, ein Aspekt oder ein durchschlagender Moment war dann auch nochmal eigentlich kurz vorm Ende, als wir diese Dokumente aus Österreich und Deutschland bekommen haben, aus den 1930er Jahren. Das kann aber Markus, glaube ich, besser erzählen.
Ja, also das war natürlich ein ganz wichtiger Punkt, dass man auch immer sagt, das ist schon seit 100 Jahren alt. Und genau mit Protokollnummern, ja, wo dann steht, die Protokollnummern sind aufzulösen, ja. Und das war ja der Punkt, weil alle Dokumente hatten bis auf diesen Traubensaufbrief und dann interessanterweise auch diese Verfügung nach Wien, die Akten zu vernichten, trug dann auch keine Protokollnummer mehr. Also sie wussten schon sehr genau, ab wann sortiert werden sollte und wann nicht. Und was anderes war natürlich schon, ich meine, wir hatten dann in Kolumbien einen Brief gefunden, der trug die Unterschrift eines Mitarbeiters der Glaubenskongregation und mit dem konnten wir sprechen. Mhm. Ja, und dem haben wir den Brief gegeben und dann hat er gesagt, ja, das habe ich unterschrieben. Ja, und der hat auch gesagt, ja, und die sind alle in großen Schränken. Und das war dann auch der Versuch, wie redet man mit dem? Ja, also, weil wir wussten, der verehrt nach wie vor Benedikt und Ratzinger. Ja, wir brauchten ihn aber, dass er uns sozusagen schon was erklärt. Und das hat er aber dann schon getan. Und das war dann, dass man sozusagen schon an die Person herankam, die für Handlungen in diesem geheimen Kosmos verantwortlich sind. Und dann auch die gescheiterten Versuche. Letztendlich sind auch interessant. Das Versuchen, sich ranzuroppen, um den Vatikan zu schleichen, in die Frühmessen zu gehen, mit den Leuten zu reden. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht, Briefe zu schreiben. Dann wieder eine Ablehnung zu kommen, weiter dran zu bleiben. Nicht das Spannende am investigativen Journalismus ist halt Menschenarbeit. Und man darf sich auch nicht zu schnell von einem Nein entmutigen lassen. Ja, immer wieder rangehen, immer neue Wege zu suchen. Und das waren schon spannende Momente.
Das braucht auch, wenn ich das noch ergänzen darf, auch vor allem Ausdauer. Also ich, diese Menschen auch zu erreichen. Also wir haben, ich habe ja gerade schon erzählt, am Anfang hat es sich so angefühlt, wie vor einer Mauer zu stehen und man kommt da einfach nicht ran. Und dann doch immer nach und nach dann plötzlich einen Bischof sprechen zu können oder eben diesen ehemaligen Mitarbeiter aus dieser Behörde oder einen anderen ehemaligen, sehr engen Mitarbeiter von Ratzinger persönlich, also eine Quelle im Vatikan nochmal aufzumachen, also einen Kontakt sozusagen, den wir da getroffen haben. Also das brauchte wirklich Zeit. Also diese Leute haben wir eben nicht eben nach 3 Monaten Recherche schon getroffen oder auch anfragen können oder irgendwie genau kontaktieren können, sondern im Prinzip mussten wir auch selbst ja erstmal neue Dinge herausfinden und dann muss man eben auch mit viel Geduld immer wieder fragen oder auch neue Wege finden, wie man diese Leute finden und kontaktieren kann. Und dann müssen die natürlich auch offen dafür sein. Und das war, glaube ich, auch ziemlich hilfreich, dass die dann eben auch sich darauf eingelassen haben.
Da vielleicht noch ein spannender Punkt, weil du eben richtig sagtest, das ist ja kein neues Thema. Das ist ja schon seit sehr langer Zeit, wird darüber berichtet. Und das war oft auch schon mal so die erste Reaktion, da ist doch eigentlich alles schon bekannt, das wissen wir doch alles. Und in dem Moment, wo wir denen dann die Dokumente auf den Tisch legt und dann hören sie mal das und das und das und hier aus diesem Jahr und hier, das hat keine Protokollnummer, da wurden die alle still. Oh, haben die gesagt, da steckt doch vielleicht mehr dahinter. Ja, und das ist eben das Schöne an diesem Film, dieser Satz, Dokumente lügen halt nicht. Und das Spannende ist, erst wenn dann viele Erklärungen gesagt und Mythen erzählt, und dann kann ein klitzekleines Nümmerchen oben in der Ecke auf einem Papier ganze Verteidigungsmythen, die um Benedikt von seinen Anhängern gesponnen wird, fallen in sich zusammen. Und das ist interessant.
Ja, ihr habt ja gerade schon Herausforderungen angesprochen, dass ihr manchmal einfach auf so eine Mauer gestoßen seid, wo ihr nicht weitergekommen seid oder keine Antwort bekommen habt. Wie seid ihr denn dann in solchen Momenten vorgegangen? Also klar Geduld, aber gab es irgendwie Momente, wo ihr dann wirklich gar nichts herausfinden konntet in Situationen oder hat sich das dann irgendwie ergeben?
Ja, also es gibt natürlich schon also immer mal Momente, wo man dann eben auch nicht weiterkommt. Das ist, glaube ich, ganz normal bei so einer Recherche und auch eben über diesen langen Zeitraum. Also im Prinzip ist es dann eine Mischung aus entweder einfach hartnäckig bleiben und so lange versuchen, bis dann doch jemand will oder doch sich noch eine Möglichkeit auftut oder einfach einen neuen Weg suchen. Also welchen Ansatz kann man noch wählen? Das ist so ein bisschen wie in einem Labyrinth. Wenn man in die Sackgasse läuft, muss man nochmal kurz zurückgehen und nochmal halt in eine andere Richtung dann nehmen vielleicht, um sich dann eben vorzutasten. Und das war im Prinzip hier genauso. Entweder haben wir dann nochmal neue Menschen kontaktiert oder wir haben nochmal zum Beispiel beim Papst haben wir dann nicht einfach eine E-Mail geschickt oder irgendwie angerufen, sondern wir haben dann eben uns die Mühe gemacht und haben halt wirklich einen handschriftlichen Brief verfasst und haben den dann also auch nicht in den Briefkasten geschmissen, sondern wir haben ihn abgegeben direkt und wissen dadurch auch, dass es den Papst tatsächlich auch erreicht hat. Also das war auch nochmal für uns ein Ansatz, wo wir auch überlegt haben, wie kann man den denn kontaktieren, dass der das auch tatsächlich mitbekommt zum Beispiel. Und der zweite Ansatz war dann, um nochmal ganz, ganz sicher zu gehen, eben dann, das hat Markus dann gemacht, in Castel Gandolfo, das ist so außerhalb von Rom, dieses Ferienresident sozusagen des Papstes, da hinzufahren, zu warten, bis der da rauskommt und ihm dann den Brief wirklich in die Hand zu drücken. Das haben wir vorher auch so noch nie versucht. Und das ist eigentlich nur eine Strategiefrage, immer wieder neuen Ansatz zu finden.
Also man muss natürlich sagen, wir hatten ja mit einem Brief angefangen, ja, von dem wir wussten, der wurde versteckt, den haben wir gefunden und der eben den Hinweis zeigte, da ist die Verantwortung liegt im Vatikan. Und dann haben wir so eine Arbeitsthese gestellt, wir gehen jetzt in die Welt, wie viel wollen wir sammeln? Ja, und dann haben wir eigentlich schon gesagt, wenn wir 7 oder 5 haben, das wäre schon viel. Und letztendlich haben wir 20, jetzt haben wir sogar mehr, 24. Ja. Das heißt, damit haben wir sozusagen unsere, ab da können wir sagen, da ist mehr dahinter. Ja. Und das Spannende ist auch, einige Dokumente, die wir jetzt zusammengefügt haben, die wurden dann im einen oder anderen Zusammenhang auch vielleicht mal veröffentlicht. Aber was der besondere Herangehensweise unserer Recherche war, dass wir das zusammengeführt haben. Ja? Also die Kirche ist eine universelle Struktur, wie eben schon gesagt hat. Das ist einmalig, sie ist Staat und Kirche gleichzeitig. Und Bisher ist Missbrauch immer in den Regionen gesehen worden. Und wir haben das zusammengeführt. Und auch ein Ergebnis, der vielleicht in Italien schon veröffentlicht wird, bekommt eine größere Schwere, wenn dieser Brief dann mit dem Brief aus Kolumbien, aus Deutschland, aus den USA, aus Portugal, aus Australien zusammengeführt wird. Und das zeigt eben, hier gibt es einen Informationsteppich, der auf eine Verantwortung hinweist, die halt da war und die in der Spitze liegt, also im Vatikan, der geschützt wird von der Schweizer Bahn.
Ja, okay, vielen Dank schon mal. Was erhofft ihr euch denn durch diese Veröffentlichung eurer Rechercheergebnisse?
Naja, also die Kirche, dieser Missbrauch hat verschiedene Folgen. Also ich habe eben Andreas Bär, der im Gefängnis sitzt und dem vielleicht hoffentlich die Möglichkeit erhält, Therapie statt Strafe. Das ist die Diskussion. Der ist immer noch in zivilgerichtlichen Prozessen, die ihm die letzte Kraft rauben, dass diesen Menschen Gerechtigkeit erfährt. Und die Gerechtigkeit kann nur erfahren werden, wenn man die Verantwortung klar macht. Ja? Die Kirche ist nicht Teil der Aufklärung, sondern Teil des Problems. Und das muss sie selber erkennen, um dann auch die Aufklärung hinzubekommen. Und dann ist letztendlich die Konsequenz, macht die Tore auf. Ja? Schiebt den Stein vom Geheimnis weg. Lass den Vorhang zerreißen und gucken, was dahinter steht. Und das muss dann nicht wie bei den Epstein-Files einfach ins Internet gekippt werden. Das ist natürlich Unsinn. Aber man kann schon sagen, okay, eine unabhängige Kommission prüft. Was wurde gesagt seit 100 Jahren? Wo wurden die Akten? Wie ist man damit umgegangen? Und es ist ja nicht so, dass das dann heißt, dass dann alle Menschen gut werden. Aber warum hat die Kirche, als sie all diese Informationen bekam, nicht einmal ganz offen gesagt, wer dieses tut, kann nicht mehr Teil unserer Gemeinschaft sein? Das haben sie ja bei anderen Fällen gemacht, wenn ein Priester gegen die Theologie verstieß oder mal mit den Kommunisten zu nahe war, dann hatten die 3 Meldungen bekommen und haben daraus schon eine Konsequenz gezogen. Das heißt, wer das macht, der wird exkommuniziert. Und diese sozusagen klares Bekenntnis, dafür hat die Kirche sehr, sehr lange gebraucht und musste erst hingetrieben werden durch Schmerzensgeldklagen, durch öffentliche Skandale über 30 Jahre. Von sich aus hat sie nie begriffen, wenn das ein Priester in dem Namen des Herrn tut, ja, ist das ein solches Verbrechen, dass er nicht mehr Priester sein kann. Das hätte man seit der ersten Meldung, als sie eintrudelte im Vatikan, eigentlich schon drauf kommen müssen. Weil ja Jesus selbst sagt, wer den Kindern ein Harm antut, der soll besser mit einem Mühlstein um den Hals im Meer versinken. Also ist ja nicht so, als wäre das nicht bekannt. Und dieses Bekenntnis hat gefehlt und vielleicht stößt diese Recherche nun an und sagt, okay, die Zeit des Verschweigens und des Verwischens und des Verharmlosens ist vorbei. Schauen wir rein und benennen dann die Verantwortung. Und wenn wir das geschafft hätten mit unserer Recherche, dann hätten wir was Gutes getan.
Also es ist ja so, dass ist ja schon auch für die Betroffenen bisher immer so war, dass viele von ihnen jahrelang, jahrzehntelang sogar geschwiegen haben und sich vor allem dann auch getraut haben, wenn andere vor ihnen schon was erzählt dazu haben, irgendwie an die Öffentlichkeit gegangen sind, geklagt haben auch. Und diese Recherchen eigentlich sind ja dafür da, um auf das Problem mehr Aufmerksamkeit zu bringen und auch eben dann neue Aspekte dazu zu zeigen, dass auch Betroffene sich dann eben vielleicht auch gesehen fühlen. Das ist auch etwas, was eine Anwältin aus den USA gesagt hat. In dem Moment, wo solche Dokumente, solche Akten öffentlich werden, haben die Betroffenen endlich das Gefühl, es wird ihnen geglaubt. Also zum ersten Mal steht es da schwarz auf weiß. Genau, also zum ersten Mal ist wirklich sichtbar, nicht nur aus der Erzählung heraus, was da wirklich passiert ist. Und das hilft den Betroffenen, glaube ich, ungemein. Und der zweite Aspekt ist eigentlich das, was Markus auch schon gesagt hat. Also wir haben jetzt 2 Jahre lang keine Antworten bekommen und wir hoffen natürlich, dass jetzt mit der Veröffentlichung vielleicht da nochmal eine Umkehr stattfindet und dann doch nochmal was dazu von Seiten des Vatikans, also Aufklärung betrieben wird, zumal es ja auch in der Vergangenheit häufig so war, dass man eben dann Aufklärung und Besserung auch vor allem versprochen hat, wenn das Thema bereits in der Öffentlichkeit war. Also dann nochmal anzuerkennen, das war alles ganz schreckliche Verbrechen und wir müssen jetzt was dagegen tun. Und im Prinzip hat sich zwar auch schon einiges verändert, gerade was Prävention betrifft, aber bei der Aufklärung zumindest, gerade auf der vatikanischen Ebene, da sehen wir einfach noch Verbesserungsbedarf. Und deswegen haben wir zum Beispiel auch einen offenen, also keinen offenen Brief, sondern wir haben unsere Anfrage, die wir gestellt haben, jetzt nochmal quasi öffentlich gemacht. Und Menschen können das unterstützen. Sie können diese Anfrage unterschreiben.
Jeder, der uns hört, kann darauf gehen und kann mit uns Journalist sein.
Genau. Und dann hoffen wir sozusagen, also diese Anfrage mit diesen Unterschriften werden wir dann auch nochmal an den Vatikan übermitteln und hoffen, dass also dann klar ist, dass das Interesse an dieser Aufklärung und an der Transparenz sehr, sehr groß ist und diese Antworten überfällig sind.
Ja, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Einblick in die Inhalte und die Arbeit eurer Recherche. Ja, danke schön fürs Interview.
Danke mich.
Vielen Dank für die Zeit und die Möglichkeit.
Salon 5.
Danke auch an euch fürs Zuhören. Noch mehr Podcasts findet ihr auf Spotify und auf unserer Webseite. Schaut gerne auch auf Instagram und TikTok vorbei. Da heißen wir Salon 5 _. Tschüss.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.